Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinz.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Nicht erst seit der Diskussion um die Streichung des sogenannten Shift of Duties im Starrug-Entwurfsgesetz steht die Gesellschafterperspektive in der Unternehmenskrise im Fokus. Aufgrund seiner Finanzierungsverantwortung hat der Gesellschafter oftmals das Nachsehen, wenn es um weitere Gestaltungen und Stichwort gesetzlicher Nachrang, das rechtliche und wirtschaftliche Schicksal seiner Forderungen geht. Andererseits warten Gesellschafter bekanntlich länger mit Krisenbewältigungsmaßnahmen, als es dem Unternehmen und damit auch den übrigen Gläubigern gut tut. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Geschäftsleitung mit den bekannten Haftungsrisiken, wenn der richtige Zeitpunkt wie so oft verpasst wird. Wir fragen uns, muss das alles so sein und vor allem bleiben? Wie gestaltet sich die Perspektive des Gesellschafters im jeweiligen Krisenstadium und wie sieht es in anderen europäischen Jurisdiktionen aus? Und welche Möglichkeiten gibt es, den Gesellschafter zu incentivieren, wenn es um die Krisenfinanzierung geht? Diese und natürlich weitere Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, der Rechtsanwältin und Partnerin am Frankfurter Standort der internationalen Anwaltskanzlei Linklaters, Dr. Sabine Vorweg, diskutieren. Liebe Sabine, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Hallo Sabine, du bist Partnerin im Frankfurter Büro von Linklaters und spezialisiert auf die Sanierungsberatung von Unternehmen sowie die Beratung von Gläubigern und Schuldnern bei grenzüberschreitenden Restrukturierungen. Davor warst du bei White & Case an den Standorten Dresden und Hamburg. Du hast an der Humboldt-Universität in Berlin Jura studiert und dort auch zu den Fragen der Zwangsgemeinschaft der Insolvenzgläubiger promoviert. Zuletzt hast du mit einem internationalen Linklaters-Team den Touristikkonzern Genting im Zusammenhang mit dessen Beteiligung an den MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern und der Lloyd-Werft in Bremen vertreten. Dabei ging es nicht nur um Fragen bei der Insolvenzantragstellung, sondern zuvor bereits um die Finanzierung durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds während der Corona-Krise. Du warst mit deinem Team für die KfW-Bank mit an Bord, als die Fluglinie Condor nach dem durchlaufenden Schutzschirmverfahren neu aufgestellt werden musste. Und du bist Gründungsmitglied der Distressed Ladies, Women in Restructuring. Liebe Sabine, auch für dich haben wir unsere vier berühmten Fragen vorbereitet, die wir dir jetzt gerne stellen.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ja, liebe Christian, liebe Heiko, erstens ganz herzlichen Dank für die Einladung, für das Gespräch und euer Intro. Ich freue mich sehr, heute mit euch zusammen zu sitzen und ein spannendes Thema zu besprechen. Und die Frage, wie lange ich schon in der Restrukturierung bin, ließ mich im ersten Moment zucken, denn es sind tatsächlich schon 20 Jahre, als ich nach dem ersten Staatsexamen begonnen habe, meinen ersten promotionsbegleitenden Job in einer Insolvenzkanzlei in Berlin aufgenommen habe. Im Jahr 2000. Also seitdem hat mich das Thema auch nicht mehr losgelassen.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ich vermute, das geht fast jedem in der Branche so. Es ist die enorme und niemals endende Vielseitigkeit der Themen und Situationen und die Dynamik, die immer vereint natürlich das Risiko von Scheitern und Krise, aber auch die Chance, dass es weitergehen kann, eingebunden damit, dass es hier oftmals ja auch um persönliche Schicksale geht, gerade auf der Ebene Management oder auch Gesellschafterebene. Das alles zusammen ist eine unendlich spannende Mixtur.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ich wende das Wort ungern auf mich selbst an. Also ich bin stolz auf das, was meine Kinder erreichen. Ich selbst bin für das, was ich tue, zweifelhaft dankbar und dankbar dafür, dass ich die Chance habe, einen spannenden Job auszuüben und nebenher noch eine wunderbare Familie zu haben.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Keine.
Sabine, aus der Treuepflicht des Gesellschafters folgt der Grundsatz, Einfluss bringt auch Verantwortung mit sich. Was bedeutet diese Treuepflicht, wenn es um Sanierungsbemühungen des Gesellschafters geht?
Ja, was bedeutet die Treuepflicht? Es klingt immer, ich also eine Treuepflicht besteht natürlich in jede Richtung, ne? Im Übrigen auch unter Gesellschaftern, aber wir wissen ja auch, die Geschäftsführung hat eine Treuepflicht, weil der Gesellschafter ist ja nun mal Eigentümer des Unternehmens. Und er hat damit natürlich auch eine Gestaltungsfreiheit, wo er dieses Unternehmen gerne hinführen möchte. Jetzt gerät diese Gestaltungsfreiheit, und ihr habt es ja erst in der Anmoderation schon skizziert, an ihre Grenzen, wenn Gläubigerinteressen negativ dadurch beeinflusst werden könnten, weil die Gestaltungsfreiheit vielleicht in einem passiven Sinne nicht wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist ja typischerweise die Sorge, die die Diskussion auch sehr treibt. Ein Gesellschafter, der nicht agiert, nicht stützt und das Unternehmen damit sozusagen sehenden Auges in eine destabile Situation laufen lässt, in der gläubiger Interessen möglicherweise in Gefahr geraten. Ich glaube, das ist ja die ganz typische Sorge, die dazu führt, dass die Frage der Treuepflicht oftmals, jedenfalls aus meiner Sicht, zu einseitig beantwortet wird, sozusagen auch zu Lasten des Gesellschafters, diese Gestaltungsmöglichkeit, die aus meiner Sicht ihm aber als quasi Eigentümer grundsätzlich stehen muss, auch in einer Krisensituation unter fairer Wahrung von Chancen und Risiken wahrnehmen zu können. Und wir werden, glaube ich, darauf eingehen, aber das ist der Punkt, wo ich immer wieder den Eindruck habe, dass wir jedenfalls im deutschen Rechtssystem noch kein wirklich gut ausbalanciertes Angebot an die Gesellschafter machen.
Das ist ja, glaube ich, das Stichwort, ausbalanciert, weil ich habe ja immer auf der anderen Seite auch diejenigen, die sozusagen das Unternehmen mitfinanzieren, das ist ja nicht nur der Gesellschafter, und oftmals an den Themen, wo wir dann ins Spiel kommen, ja doch schon sehr weit auch mit involviert sind, auch mit Risiken involviert sind. Und dieser Ausgleich ist natürlich schwierig zu finden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine gewisse Bestrafung auch mit schwingt. Auch gerade wenn wir so durch die deutsche Brille schauen, hier sozusagen den Gesellschafter doch relativ schnell diese Gestaltungsmöglichkeiten zu entziehen. Würdest du das auch so sehen, dass das auch so ein kulturelles Thema ist?
Also das glaube ich schon, denn immer wenn wir auch die sozusagen internationalen Fälle sehen, und da brauchen wir gar nicht weit schauen, also insbesondere wenn wir uns hier allein bei unseren europäischen Nachbarn umschauen, ist der Umgang mit den Rechten und Gestaltungsmöglichkeiten eines Gesellschafters in der Krise doch deutlich anders, als es bei uns in Deutschland der Fall ist. Und ich würde gerne der Diskussion noch eins voranstellen. Wir haben natürlich immer auch die, ich sage jetzt mal, Missbrauchsfälle, ja, also wo wir eine vielleicht auch weniger professionalisierte Gesellschafterstruktur haben. Wenn wir also diese Diskussion führen, ist es mir auch immer wichtig, da gibt es sicherlich unterschiedliche Grade an Professionalisierung. Die Beispiele, die ich im Blick habe, ist das natürlich, was auch meinen Beratungsalltag stärker prägt, nämlich professionelle Investoren, Fonds, die ihr Investment ja nicht aus einer privaten Laune heraus tätigen oder einer privaten Entscheidung heraus, sondern alles, was sie als Investment in der Gesellschafterposition machen, gegenüber zum Beispiel den Fondsbeteiligten oder anderen verantworten müssen, rechtfertigen müssen. Und wenn wir diese Situation uns vor Augen führen, dann ist es natürlich für einen Gesellschafter ja durchaus relevant, begründen zu können, wann und unter welchen Risiken er in der Krise aktiv wird und einer solchen Situation versucht, stabilisierend und dann mit welchen Mitteln entgegenzutreten und, wie man so schön sagt, dem schlechten Geld nicht noch Gutes hinterherwirft und das dann rechtfertigen muss, sozusagen auch seinerseits.
Da fällt mir sofort eine Nachfrage zum Nachhaken ein. Wenn ich das sozusagen an die Professionalität des Gesellschafters hänge und wir mal auf die Gesamtheit der Fälle, die wir in der Restrukturierung, in der Insolvenz sehen, glaube ich, wenn wir auf die reine Anzahl schauen, sind ja eher die Fälle in der Überzahl, wo es nicht professionell läuft, wo es auch auf ganz vielen Seiten nicht professionell läuft, muss man auch dazu sagen, nicht nur auf Gesellschafterseite, sondern wir sehen ja auch ganz viele Insolvenzverfahren oder auch schon im Vorfeld, wo sich Gläubiger gar nicht mehr involvieren wollen, weil sie sagen, ich warte jetzt auf meine Quote, wenn es überhaupt eine gibt, und dann ist gut. Ich will jetzt nicht noch Zeit und Geld investieren. Selbst die Mitarbeit in Gläubigerausschüssen ist manchmal etwas mühsam in kleineren Fällen, die also auch unter einer bestimmten Wahrnehmbarkeitsgrenze liegen. Oder reden wir jetzt, also sozusagen ist die Frage, hänge ich es an die Professionalität der Gläubiger oder der Gesellschafter hier in dem Fall, was natürlich schwieriges Merkmal ist, würde ich sagen. Oder hängen wir es an die Größenordnung des Investments, weil ich glaube, da besteht ja ein gewisser Zusammenhang. Je größer, desto professioneller, zumindest typischerweise professioneller ist dann auch das Management dieser entsprechenden Forderung oder der Beteiligung. Woran würdest du das festmachen?
Also ich denke, wir brauchen Regeln, die für alle Fälle funktionieren. Wir haben ja kein Zwei-Klassen-Insolvenzsystem. Ja? Wir haben eine einheitliche Rechtsprechung zu dem, was ein ernsthafter Sanierungsversuch erfordert. Wir haben eine einheitliche Insolvenzordnung. Daher würde ich sagen, mit dem Wissen, dass wir, ich sage es jetzt mal fast so provokant, eine gewisse Zweiklassengesellschaft haben. Wir haben die vielleicht in der Anzahl wenigeren, dafür volkswirtschaftlich bedeutenderen Fälle. Die aber auch eine Menge internationaler Aufmerksamkeit erfahren. Und deshalb ist das aus meiner Sicht immer ganz wichtig, dass wir aber jedenfalls auch für diese Situationen gute Antworten bieten können, weil sozusagen diese Fälle, die weniger sind, aber eben von den Volumina und den Beteiligten international gesehen werden, sich darauf auswirken, wie wir auch als Restrukturierungsstandort in Deutschland wahrgenommen werden. Und das ist mir immer für uns alle eigentlich in der Branche ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir hier als deutscher Rechtsrahmen eine flexible, moderne Restrukturierungs- und Sanierungskultur anbieten können.
Bevor wir sozusagen noch mal tiefer jetzt in die Details gehen, die wir dann auch schon tatsächlich, was du gerade genannt hast, diese Incentivierung sozusagen näher in den Fokus nehmen, vielleicht noch mal kurz einen halben Schritt zurück zum Thema Beginn der Handlungsverpflichtung für auch den Gesellschafter ein Stück weit. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge mit Kolja von Bismarck noch einmal über den Shift of Duties diskutiert. Er, ich glaube, das kann man sagen, gilt er als einer der echten Verfechter für den Shift of Duties, wie viele andere auch, gerade aus der Beratungsperspektive heraus. Also Stichwort Shift of Duties, die Verpflichtung zum eben gerade Perspektivwechsel für die Geschäftsleitung ab einem ganz bestimmten Krisenstadium die Interessen der Gläubiger und nicht mehr die der Anteilseigner in den Vordergrund zu stellen. Würdest du die Aufnahme des Shift of Duties, jetzt vom Zeitpunkt her, ja, also was ich sagte, in das Gesetz befürworten, beziehungsweise gehörtest du zu den Befürwortern, die sich gefreut hätten, wenn es denn das Entwurfsgesetz sozusagen überlebt hätte und drin geblieben wäre?
Nein, und da haben Kolja und ich auch andere Ansichten, weil es aus meiner Sicht in ein totales Chaos führen würde. Das ist doch ein überhaupt nicht messbarer Zeitpunkt. So lange, und jetzt sind wir gerade, jetzt vielleicht auch nochmal, wir haben ja gerade gesprochen über die insolvenzspezifischen Risiken. Jetzt machen wir noch einen Schritt nach vorne. Jetzt sind wir im Staruk. Wir sind jetzt also in einer idealerweise gerade Nicht-Insolvenzsituation, ne, sonst darf ich davon gar keinen Gebrauch machen. Wir sind in einer frühzeitigen Sanierung. Und jetzt komme ich wieder daher, je früher, desto größer wiegt die Gestaltungsfreiheit eines Gesellschafters, wie er als Eigentümer des Businesses sozusagen mitwirken möchte, sofern er Mitwirkungsrechte hat. Ne? Wenn das Unternehmen jetzt völlig leveraged ist und eigentlich in gläubiger Hand ist, dann werden die Gläubiger diese Situation dominieren können. In dem Moment, in dem das aber nicht der Fall ist, dann ist der Gesellschafter hier absolut auch noch im Spiel. Und ich stelle es mir, und wir haben das viel sozusagen auch durchdacht und diskutiert, auch bei uns im Haus und mit den Gesellschaftsrechtlern zusammen, die Vorstellung, dass allein, und das war aus meiner Sicht tatsächlich eher eine Schwäche des bisherigen Entwurfes, mit einem Ereignis, was nicht an die Einleitung des Verfahrens knüpft. Denn nochmal nur als Rekapitulation, wir haben ja jetzt, wenn ein Staruk-Verfahren eingeleitet wird, ein Shift of Duties, aber das ist messbar. Aber eben nicht vorher. Und das, der Entwurf sah ja vor, dass dieser Shift of Duties noch viel eher und unabhängig von der tatsächlichen Einleitung eines Starrückverfahrens beginnt, um in das Verfahren sozusagen hineinzuleiten. Und ich glaube tatsächlich, dass es so, wie wir es jetzt umgesetzt haben, die rechtlich sichere und bessere Alternative ist, um insbesondere auch dem Management zu erlauben, zu wissen, wessen, Klammer auf, Dienstherren sie sind. Denn andernfalls ist die sozusagen die Frage, muss ich überhaupt noch eine Gesellschafterweisung berücksichtigen? Muss ich einen Gesellschafterbeschluss einholen? Obwohl ich mich außerhalb eines Verfahrens bewege, das setzt für mich zu viele gesellschaftsrechtliche Grundprinzipien außer Kraft. Und ich glaube, das ist nicht die Aufgabe des Staruk. Daher, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich ein Befürworter dessen, wie es jetzt umgesetzt ist. Es bleibt also damit die Einleitung des Staruks im Prinzip sozusagen mit in den Händen jedenfalls eines Mehrheitsgesellschafters. Ich würde immer erwarten von einem Management, dass es hier einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss einholt, bevor es einen Staruk einleitet.
Du würdest also sozusagen diesen Umstand, dass die Geschäftsleitung schon ein Staruk-Verfahren als Perspektive sieht, nicht belohnen wollen, an der Stelle zu sagen, da müssen jetzt die Gesellschafter sich ja entweder mittels Beschluss mit beteiligen oder anders gesagt, dass ein Beschluss erforderlich ist, hindert ja letztlich den Geschäftsführer daran, dieses Verfahren einzuleiten. Und damit im Ergebnis, jetzt mal salopp gesagt, wird das Staruk dann nicht auch ein Stück weit entwertet?
Nein, wird es nicht. Also da bin ich wirklich ganz klar der Überzeugung, wir sind hier in einer frühen, nochmal, Sanierungsphase. Und es ist sozusagen das Unternehmen des Gesellschafters. Und sofern nicht, also wenn Gläubiger meinen, sie wollen das Unternehmen übernehmen, können auch ein Distress Disposal machen. Die haben sozusagen, wenn ihre Covenants das hergeben, die brauchen keinen Staruk. Aber ich gehe jetzt davon aus, ich habe hier also einen sozusagen die Grundstruktur. Ich habe einen Gesellschafter, der bleibt insoweit Eigentümer des Unternehmens und soll und muss deshalb auch involviert sein. Wieso maßen wir uns an zu meinen, das Management hätte hier die bessere Antwort, die bessere Lösung darauf, als der Gesellschafter das hat? Und jetzt komme ich nochmal zurück. Ich weigere mich auch, ein bisschen die Fälle zu sehen, weil es nicht meine Erfahrung. Ich bin so viel auf Sponsoren- und Gesellschafterseite unterwegs. Und was ich sehe, sind Gesellschafter, die wollen, die haben einen klaren Fahrplan, wie sie ein Unternehmen stützen wollen und weiterbringen wollen. Das mag auseinandergehen, vielleicht mit dem, was sich ein Management vorstellt oder ein Gläubiger vorstellt, aber dass ein Gesellschafter hier obstruiert, das ist aus meiner Sicht einfach, sind nicht die Fälle, die ich sehe, und deshalb glaube ich auch nicht, dass das Management hier befugt sein soll, ohne den Gesellschafter so ein Verfahren einzuleiten.
Ja, wobei ich glaube, also aus unserer Beobachtung heraus sehen wir durchaus Fälle, wo zumindest die Gesellschafter sehr zurückhaltend sind, auch gerne das weiter hinauszögern. Das war auch so ein bisschen die Conclusio, die wir mit Kolja dort hatten an der Stelle. Der sagte auch, er erlebt das durchaus häufiger, dass die Gesellschafter nicht bereit sind, da intensiv drüber nachzudenken, das Verfahren tatsächlich eine Sanierung, gar kein Verfahren, erstmal eine Sanierung tatsächlich zu befördern, sondern eher so ein bisschen das Prinzip Hoffnung da doch relativ häufig noch unterwegs ist, bis hin, dass halt eben der Gesellschafterbeschluss nicht erteilt wird, beziehungsweise auch Weisungen erteilt werden, halt eben dahin in dieser Richtung nichts zu unternehmen. Was dann ja schon potenziell auch die Gefahr in sich trägt, für die Gläubiger, für die anderen Gläubiger dann auch hier, sag ich mal, auch noch in eine schwierige Situation zu kommen. Also ich würde das nicht so teilen. Also ich glaube, ein gewisser Mehrdruck auch im vorinsolvenzlichen Verfahren würde, glaube ich, der Dynamik ganz gut tun. Und deine Idee, dein Vorschlag läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, sozusagen den Gesellschaftern im Rahmen einer Sanierungssituation doch noch mehr, ich will mal sagen, Sicherheit zu vermitteln, wo man ja sagen muss, warum ist der Gesellschafter nicht vielleicht schon auch ein Stückchen eher auf den Sanierungszug mit aufgesprungen und hat sich da nicht schon vorher, sag ich mal, auch als Lokomotive erwiesen für eine Sanierung. Das würde ich so ein bisschen die Frage stellen, ob das wirklich so zeitig schon ist, dass man da noch sozusagen dem Gesellschafter so viel Schutz zukommen lassen muss. Das ist natürlich im Zeitablauf dann auch im im Krisenstadium jeweils verschiebt sich das natürlich. Und die Frage ist ja nur, an welcher Stelle ich sozusagen dann weiter Richtung Gläubiger schiebe. Das ist, glaube ich, da die Frage. Ich tendenziell, glaube ich, würde ich auch dazu hingehen, eher dem Shift of Duty schon etwas früher zu sehen, als wir ihn jetzt gesetzlich verankert haben. Aber da hast du offensichtlich ganz andere Erfahrungen. Zweite Beobachtung, die ich da vielleicht noch kurz mit einflechten würde, ist ja, dass wir es gerade auch in größeren Fällen sehen, dass genau diese Möglichkeit, sage ich mal, keinen Antrag zu stellen oder mit einem Worst-Case-Szenario zu drohen, durchaus auch von Gesellschaftern aufgegriffen wird, um ihr Risiko auch weiter zu verteilen. Also Stichwort, ich gehe nochmal auf, gerade in großen Verfahren, nochmal auf die öffentliche Hand zu und sage, Mensch, guckt mal, was hier jetzt also auch an Schäden entsteht, nicht nur im Unternehmen selbst, sondern auch darüber hinaus, Zulieferindustrie, was auch immer. Wollt ihr hier nicht nochmal unterstützend tätig sein? Das scheint so eine ähnliche Situation auch bei den MV-Werften gegeben zu haben, wo es dann auch intensiv da um die Frage ging und der ein oder andere Beteiligte auch im Nachgang jetzt einschätzt und sagt, Mensch, das Land hat sich's vielleicht und der Bund, der dort hätte vielleicht einspringen können, hat sich's vielleicht nicht richtig überlegt, was das sozusagen an weiteren Schäden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, noch nach sich zieht. Vielleicht wäre es günstiger gewesen, hier doch nochmal eine Unterstützung zu gewähren. Kann ich nicht einschätzen, ist sicherlich jetzt vielleicht zu konkret dann auch hier. Aber das ist so eine Beobachtung, die wir jetzt nicht nur in dem Verfahren, sondern auch woanders schon gesehen haben, dass dann gerne versucht wird, aus dieser Stärkeposition heraus, also ob das eine starke Position ist, aber jetzt im Moment ist sie so, nochmal zu versuchen, das eigene Risiko abzuwälzen.
Also vielleicht zwei Gedanken. Erstens die letztere, da wurde nicht, wenn du konkret ansprichst, den Fall MV Werften, da wurde nicht gesagt, gebt uns doch nochmal einen Schluck aus der Pulle. Da wurde nichts anderes eingefordert als Erfüllung von Verträgen, von bestehenden, getätigten Finanzierungszusagen, an denen sich sonst jede Bank hält, aber ein politisch getragenes Land eben nur bedingt halten will. Ne? Also großer Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen, gibt man einen Schnaps drauf oder haben wir Verträge geschlossen, an die sich alle internationalen Gläubiger hielten, bis auf die Deutschen. Also ist aus meiner Sicht tatsächlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt sehen. Und das finde ich auch fraglich, dass sozusagen immer wieder die Verlockung, die ja auch schon angeboten wird, ist ja falsch, schon state of the art. Jeder, der sich engagiert in einer Rettung, klopft erstmal beim Staat an, ob er nicht auch noch was dazu zu geben hat. Ne? Wir haben uns ja weit entfernt von dem Grundsatz, dass staatliche Beihilfe verboten ist und nur eine Ausnahme sein soll. Seit Covid hat das ja fast inflationären Charakter und setzt sich ja leider sofort. Und ich glaube, das ist kein gutes sozusagen Stil und das ist auch nicht das, wo die Zukunft sein kann. Aber ich würde das Thema, glaube ich, außen vor lassen, weil es, wenn wir jetzt mal auf eine reguläre Marktsituation sozusagen uns anschauen, schon darauf ankommt, was kann ein Gesellschafter leisten und ist ein Gesellschafter bereit? Und das sind die Fälle, um denen es mir geht, hier wirklich aktiv zu sanieren. Ein Gesellschafter, und wir tun immer so, wir sprechen ja auch, die Fälle, die ihr skizziert, sind der Gesellschafter, der passiv ist, der nicht sanieren will. Es gibt aber, und es tut mir leid, wenn die anderen Fälle in der Vielzahl sind, ich kann es nur sagen, ich sehe die Gesellschafter, die einen Plan haben, die was geben wollen und die dann fragen, wie sind denn meine Risiken, die ich hier verantworten muss, wenn ich jetzt frisches Geld in die Situation gebe oder in welchem Umfang habe ich hier die Chance, kontrollierterweise vielleicht auch von einem gerichtlichen Verfahren Gebrauch zu machen, um eine Sanierung, um eine Restrukturierung kontrolliert umzusetzen und in diese Situation frisches Geld zu geben. Und diese Situation gibt es, die mögen nicht in der Mehrheit sein, aber sie sind aus meiner Sicht in Fällen dann großvolumig genug, dass wir darauf eine, finde ich, bessere Antwort haben sollten, als immer wieder zu sagen, Gesellschafter sind aus dem Geld, sind passiv und sind sowieso sanierungsfaul. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu simplifiziert. Und ich möchte noch mal einen Punkt sagen. Wir haben ja zwei Verfahren, Christian. Wenn wir das ernst nehmen und sagen, wenn ich eine Starrock-Situation habe, ich bin also jetzt hier in dem Moment frühzeitiges Restrukturieren. Im Übrigen kann ich mir dann noch überlegen, wenn ich es nicht unterm Starrock bekomme, fühle ich mich irgendwie komfortabler, es in einer anderen Jurisdiktion durchzuturnen und habe einen anderen Rahmen. erste Auswahlmöglichkeit. Und zweitens, wenn ich aber in Deutschland bleibe und wir das ernst nehmen, dass wir weiterhin die Insolvenzordnung als ein Sanierungsinstrument anbieten wollen, denn deshalb haben wir doch die Eintrittsvoraussetzungen geändert, damals mit der INSO, dass ich mit der drohenden Zahlungsunfähigkeit dort hineingehen kann. Also im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit habe ich zwei Verfahrensoptionen aus Sicht des Unternehmens. Und ein Management, was sagt, ich habe hier keinen sozusagen unterstützenden Gesellschafter für einen Staruk, der kann mit seinem Restrukturierungsplan, wir wissen, die Maßnahmen sind fast eins zu eins, können Sie genauso auch über einen Insolvenzplan in der Insolvenzordnung umsetzen. Wenn Sie die Rückendeckung der Gläubiger haben, dann ist es ganz klare, harte Kante gegenüber dem Gesellschafter, der hier blockieren will. Aber da es genau diese Auswahl gibt, sehe ich nicht, warum wir hier im Staruk den Gesellschafter frühzeitig ausboten wollen oder müssen.
Sabine, du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort andere Rechtsordnung. Du hast es ja im Rahmen deiner Mandate oft mit grenzüberschreitenden Restrukturierungen zu tun. Wie wird eigentlich die Gesellschafterperspektive in anderen Jurisdiktionen rechtlich bewertet? Inwieweit können wir uns da hier in Deutschland vielleicht ein Beispiel nehmen?
Ja, also vielleicht ein Beispiel, was ich persönlich wirklich sehr interessant fand, als wir es jüngst in einem Rahmen mit verschiedenen Gästen hier auch in Frankfurt diskutiert haben, ist das österreichische Modell. Ich sag's mal etwas salopp. Die Österreicher haben, nachdem sie ihr sozusagen Restrukturierungsrecht auch nochmal vor 2 oder 3 Jahren massiv angepasst haben, im Prinzip den Gedanken unseres, naja, Insolvenzplans aufgegriffen, aber in einer Art und Weise, dass sie dass dem Gesellschafter erlaubt wird, unter dem Anbieten einer Mindestquote innerhalb von 90 Tagen einen Restrukturierungsplan kontrolliert durchsetzen zu können. Das bedeutet, wenn man ins Verfahren geht mit einem Restrukturierungsplan, der jetzt hier auch Beiträge des Gesellschafters vorsieht, dann hat man nicht das Risiko, dass ein Gläubigerausschuss kommt und sagt Dual Track und das Unternehmen gleich am Markt anbieten will und ein Wettbewerber reinkommt, sondern man kann mit einem Plan reingehen, der jetzt wiederum einen sanierungsaktiven und beteiligten Gesellschafter, ne, sonst hat das sozusagen keinen Sinn oder Anwendungsbereich, im Hintergrund hat, der sagt, ich gebe diese und jene Beträge, möchte aber jetzt hier auch parallel von verfahrensrechtlichen Restrukturierungsmitteln Gebrauch machen, was zum Beispiel auch dann Teilbetriebsschließungen und Personalabbau sein kann, also da in diesem Fall gepaart mit leistungswirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen, was ja unser Staruk sowieso nicht abbildet. Also ist es wirklich mehr eine Situation, die unser Insolvenzplanverfahrensgedanken als Sanierungsinstrument ähnelt, aber eben mit dem Unterschied, ein Gesellschafter kriegt einmal die Chance, wenn es seriös geplant ist, hier innerhalb von 90 Tagen geschützt von diesen Instrumenten Gebrauch zu machen, um sein neues Investment in das Unternehmen zu geben. Das finde ich zum Beispiel tatsächlich eine durchaus interessante Variante, indem man einerseits bei dem üblichen Setup bleibt und es auch ein sehr begrenzter Rahmen ist, der wenig sozusagen Möglichkeiten für missbräuchliche Gestaltungen zulasten von Gläubigern gibt.
Lass mich da gleich mal einhaken. Du hast gesagt, der hat geschützter Rahmen. Geschützt genau wovor? Du hast Stichwort gegeben, Dual Track, also Stichwort, dass an den Markt gegangen wird, sozusagen mit dem Unternehmen mehr oder weniger, um dort sozusagen zumindest mal so ein Sounding einzuholen, was natürlich dann dazu führt, dass irgendwie alle sagen, ach, gucke mal, was da jetzt gerade los ist, wie dort der Stand der Dinge ist, wenn es nicht eh schon bekannt ist. Und das ist ja, sag ich mal, eines der Ziele des Staruks, dass man es möglichst mit einem begrenzten Kreis von Betroffenen diskutiert und es dann halt eben nicht an die Öffentlichkeit trägt. Das ist ja der Standardfall eigentlich, den wir beim Gesetzgeber sehen für das Staruk. Ist das das Einzige, wo du siehst, da muss sozusagen Schutz gewährt werden?
Also jetzt vergleichen wir. Also deshalb meine ich auch das österreichische Modell. Das ist glaube ich, nicht das Vergleich zum Staruk, sondern es ist wirklich eher das Vergleichsbild unserer Sanierung durch Insolvenzplanverfahren und welchen Schutz brauche ich da aus einer Gesellschaftersicht? Erstens, in der Tat, also Dual Track, die Gläubigerinteressen dürfen nicht einfach übernehmen, sondern ich habe die Möglichkeit, mit meinem Plan und Mindestquoten die Gläubiger hier abzuholen, die natürlich über das Voting ein zu beziehen sind. Ja, also ich brauche immer noch die Mehrheitsbildung. Das ist die Legitimation auch für jedes hier gesellschaftliche Handeln. Und was brauche ich sonst noch? Die Möglichkeit natürlich handlungsfähig zu bleiben. Also nicht die sozusagen rigorose Abschirmung, wie sie ja sonst ein deutsches Insolvenzverfahren aktuell auslöst. Da ist ja die Antragstellung zugleich auch Abschirmung gegenüber dem Gesellschafter im Hinblick auf seine Einflussnahmemöglichkeiten.
Okay, also das habe ich falsch verstanden. Das ist nicht ein Thema in einem Starock, also Stichwort Umsetzung Restrukturierungsrichtlinie in Österreich, sondern ist schon ein Thema im Rahmen Insolvenzverfahren. Vielleicht auch Eigenverwaltung, wie auch immer, aber ist sozusagen eher ans Verfahren ran geschoben sozusagen, an das Insolvenzverfahren.
Genau, weil es dann auch die Kombination mit leistungswirtschaftlicher Sanierung vereint und dann sind wir in dieser Art gerichtlichem Verfahren. Das ist richtig, ja.
Aber warum soll dem Gesellschafter, das verstehe ich da nicht, weil wir waren ja eben so ein bisschen auch, dass du gesagt hast, wir gucken mal sozusagen vor das Insolvenzverfahren, wie ist die Situation dort? Da bin ich ja durchaus weiter weg von harten Insolvenzgründen oder auch nur drohende Zahlungsunfähigkeit, wo ich das Argument durchaus verstehen kann, der Gesellschafter muss auch noch eine Einflussmöglichkeit haben. Und wenn ich jetzt sozusagen auf diese österreichische Lösung schaue, bin ich ja schon sehr nah dran. Also Stichwort, da haben doch schon die Gläubiger im Prinzip das Unternehmen auch finanziert und jetzt soll ich zusätzlich dem Gesellschafter nochmal die Möglichkeit geben, ihm nochmal das Heft in die Hand zu nehmen in diesem Stadium der Unternehmenskrise, um dann sozusagen dort von dort aus nochmal ein Angebot zu machen. 90 Tage ist da sozusagen der zeitliche Rahmen. Das heißt ja wahrscheinlich, dass wir schon über ein Pre-Package, wie auch immer, sprechen. Ich muss also vorbereitet in dieses Verfahren reingehen. Ansonsten schaffe ich das, glaube ich, auch in Österreich in 90 Tagen nicht. Da verstehe ich aber noch nicht so ganz die Schutzwürdigkeit des Gesellschafters an der Stelle, warum er diesen Schutz bekommen soll. Und die zweite Frage, die sich natürlich sofort anschließt, wie erfolgreich ist das tatsächlich in Österreich?
Ja, also sozusagen in Österreich, ich weiß nur von dem Kollegen, die ja berichtet haben, seit es das gibt und es ist, wie gesagt, noch ein junges Verfahren, es ist die Anzahl sozusagen natürlich auch ausgewählt, weil das sind nicht Standardsituationen und ich glaube, das ist auch nochmal jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn wir über diese Themen reden, kann ein Gesellschafter geschützt finanzieren, wenn er hier einen Sanierungsbeitrag leisten will, ist das möglich oder nicht? Und bei uns ist es aktuell schlicht sozusagen in dieser Form kontrollierterweise nicht möglich. Ich glaube, die Diskussion entgleitet immer an einer Stelle. Fangen wir andersrum. Wir haben erst das Thema Staatsfinanzierung angesprochen. Eben so viel Staat, der einschreitet. Wenn ich will, dass der Gesellschafter frisches Geld gibt, vielleicht auch als Alternative zum Staat, sich mehr beteiligt, muss ich doch wie jede Bank im Zweifel einen Rahmen schaffen, der für frisches Geld attraktiv bleibt. Warum schaffe ich keinen Rahmen, der attraktiv ist, für einen Bestandsgesellschafter frisches Geld zu geben? Ich würde tatsächlich gerne zu dieser Frage zurückkommen. Und ich möchte auch nicht eine Diskussion führen, die sagt, warum übernehmen wir nicht das österreichische Modell. Mir geht es darum zu sagen, wenn ich mich umschaue, dann sehe ich in anderen Jurisdiktionen Varianten, die es Gesellschaftern ermöglichen, genau das umzusetzen, in einem geschützten Rahmen eine Sanierungsrolle, die ernsthaft sein soll. Deshalb gibt es bestimmte Features, die hier die Gläubigerinteressen dann sozusagen abdecken und monitoren sollen und müssen, aber ihnen Handlungsmöglichkeiten zu geben. Und der Punkt aus meiner Sicht der Diskussion ist, wollen wir solche Features nicht anbieten und das könnten wir minimal invasiv machen. Ich bin einfach gegen, wirklich, und da bin ich ganz deutlich dagegen, gegen dieses ständige Sanktionieren von Gesellschafterinteressen, sondern ich bin dafür in einer Situation, wenn ich möchte, dass jemand frisches Geld gibt, dann muss ich das auch einem Gesellschafter, der sanierungswillig ist und der es ernsthaft meint, in einem rechtlich geschützten Rahmen geben und das jetzt nochmal angewandt auf unser deutsches Recht. Im Staruk finde ich es deshalb richtig, dass sozusagen ich den Gesellschafter brauche, weil dieses Instrument setzt voraus für mich, dass ich jedenfalls einen sanierungsgewillten Mehrheitsgesellschafter habe, der das, was immer dort den Planbetroffenen vorgeschlagen wird, mitträgt, ja. Vielleicht auch Positionen aufgibt. So, und jetzt gehen wir eine Stufe weiter, oder es ist nicht eine Stufe weiter, es ist ja eine parallele Stufe. Wir beginnen ja immer bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Und wenn ich jetzt die Situation habe, die du beschreibst, Gläubiger und das Management haben den Eindruck, wir haben hier nur noch einen defensiven, destruktiven Gesellschafter, der gar nichts voranbringt, haben die Möglichkeit, die Alternative des Insolvenzplans zu wählen. So, das ist jetzt nur, das war die Antwort auf, warum ist Staruk richtig? Und ich würde gerne nochmal einmal umgedreht, den aus der Insolvenzordnung, und daher sprang ich jetzt auch nach Österreich, den Gedanken entwickeln. Wir haben 39 das Sanierungsprivileg. Das ist ja sozusagen die insolvenzrechtliche Antwort darauf, Gläubiger finanzieren in einer Situation, um zu retten und deren Ausgang sozusagen möglicherweise unklar sein mag. Das erlaube ich Gläubigern, das erlaube ich auch solchen Beteiligten, die zu diesem Zweck eine Beteiligung übernehmen. Warum erlaube ich es nicht gleichermaßen geschützt dem Bestandsgesellschafter? Das wäre mein Punkt, der sich übersetzt in eine insolvenzrechtliche Norm, der 39.2, hätte aber einen Rieseneffekt für das, was ich außerhalb in einer Insolvenzordnung tue. Ich kann nämlich Investoren sagen, ihr könnt hier frisches Geld reingeben, wenn ihr im Schutz eines Sanierungsgutachtens seid, genau wie jede Bank, dann dürft ihr vielleicht sogar auch Sicherheiten nehmen, die insolvenzrechtlich geschützt werden. Das bedeutet, ihr könnt wie ein Secured Creditor hier Geld reingeben in eine Risikosituation und nicht, wenn ihr jetzt Geld gebt und es geht schief, dann steht ihr am Ende der Schlange. Ich glaube, das ist der Punkt, um den es mir geht.
Okay, das heißt also, der Kern vom Kern ist die Frage des Nachrangs für frische Finanzierung, die der Gesellschafter trägt.
Genau, weil das ein Incentivierungselement ist, ne? Den Gesellschafter hier mitgestalten zu lassen. Und ich finde das insbesondere in den heutigen Zeiten, wo ihr jetzt recht angesprochen habt, dass wir so viel Staat haben. Wir brauchen mehr Gesellschafter, die sanierungswillig sind. Also muss ich doch
incentivieren.
Da sind
wir total d'accord. Also die Entwicklung halte ich auch für äußerst schwierig. Auch gesamtvolkswirtschaftlich gesehen halte ich das nicht für den richtigen Weg, immer mehr Geld reinzupumpen in das Wirtschaftssystem, sondern ich glaube, da gilt es eher den Rückweg oder den Rückzug anzutreten, geordnet und gesittet. Aber also da sind wir d'accord. Und das Thema ist, den Anreiz zu erhöhen, auch im Vorfeld schon. So verstehe ich es jetzt, im Vorfeld schon, sich an einer Finanzierung als Gesellschafter auch zu beteiligen. Nicht sozusagen die Gesellschafterposition, wie der Teufel das Weihwasser zu scheuen, andere Konstellationen zu wählen, damit ich nicht Gesellschafter bin, damit ich nicht in den Nachrang komme über 39. Also da gibt es ja durchaus auch Überlegungen. Und so sozusagen also aktiver in die Gesellschafterrolle zu kommen, aktiver auch als Gesellschafter sein zu dürfen und nicht sozusagen das Damoklesschwert des 39 über mir zu haben, wenn es nicht ganz so funktioniert, wenn ich doch es nicht aufhalten kann, in eine Insolvenzsituation komme, dass ich dann nicht immer die Gefahr habe. Und das, glaube ich, ist auch schon ein Punkt, den du da hast, das angloamerikanischen Investoren zu verklickern und zu sagen, ihr könnt jetzt super gerne hier nochmal investieren, kurz vor knapp, könnte gut gehen, könnte nicht gut gehen. Aber wenn es nicht gut geht, dann sieht es ganz blöd aus für euch. Das ist ja so der Punkt, glaube ich, oder?
Genau, das ist der Punkt. Und der schreckt ab und ermutigt nicht, in einer Krise frisches Geld zu investieren.
Führt aber möglicherweise dazu, dass ich ja eine relativ wertlose Gesellschafterposition, nämlich insbesondere, wenn ich ein Gesellschafter bin, der nicht die Möglichkeiten hat, nochmal nachzulegen, nochmal zu finanzieren, abgebe, ich sage mal, für relativ überschaubaren Betrag, und der dann sozusagen über die Neufinanzierung deutlich aufgewertet wird, oder?
Wie, das ist aber gerade das Beispiel, was du nennst, ist, ich habe jetzt, also ich bin aus dem Geld als Gesellschafter und will mich nicht beteiligen an der neuen Finanzierung.
Ich will oder kann mich nicht beteiligen. Also aus dieser Position heraus ist ja die Gesellschafterposition eher wertlos, also eher Richtung Null als Richtung viel Geld. Ja. Und dann kommt sozusagen Stichwort Heuschrecke, wer auch immer, um die Ecke sagt, super, ich nehme jetzt diese für dich, aktueller Gesellschafter, wertlose Position, kaufe sie auf, kaufe mich in die Gesellschafterposition ein und versuche dann über die Finanzierung, komme ich dann halt eben auch in eine bessere Position, auch im Rahmen eines Verfahrens, weil ich nicht in den Nachrang rutsche. Ich nehme ja dann auch, wenn ich nicht im Nachrang bin, an allen Gläubigerrechten mit teil. Ist ja nicht nur, dass ich nicht im Nachrang bin, sondern werde ja wahrscheinlich insgesamt dann auch sozusagen am Verfahren teilnehmen, auch mit einer möglicherweise relativ hohen Position und kann dann sozusagen aus dieser, ich glaube, da findet eine Aufwertung statt, der vorher doch sehr eher bei Null anzusiedelnden Gesellschafterposition.
Aber wovor haben wir Angst, Christian? Das ist doch prima, wenn ein Gesellschafter, der nicht mehr kann und
will. Ich stelle das ja auch nur fest, Ich habe noch nicht gesagt, dass ich Angst davor habe, um Gottes Willen.
Das ist ja, das haben ja doch auch viele, das ist doch Investitionsstrategie für viele Gläubiger, ne? Also die können ja auch als, weiß ich nicht, wie sie sonst über Bonds haben wir ja jüngsten sozusagen nun auch Fälle gesehen, wo der Eigentümer den Schlüssel abgegeben hat, ne, und es dann an die Gläubiger übergeben hat. Die haben gesagt, wir übernehmen das und bringen es selbst in die richtige Richtung. Ne? Also in der Tat, das kann sein, aber das ist doch dann am anderen Ende nichts anderes, als dass ein Gesellschafter, der hier an seine Grenzen stößt und nicht unterstützen kann, den Platz räumt. Und das ist doch im Zweifel ja dann auch wiederum in jedermanns Interesse, sozusagen, dass man daraus eine Dynamik kreiert. Da würde ich mich tatsächlich nicht drum sorgen. Ich sehe nicht, dass das zulasten weder des Unternehmens noch anderer beteiligter Gläubiger geht, wenn jetzt wir so eine sozusagen Neubesetzung der Gesellschafterrolle hätten.
Ich bin auch weit weg von Sorge, sondern ich glaube, es weitet ja nur die Möglichkeiten auf, die man hat, einfach eine weitere Alternative anbieten zu können. Sehr interessanter Vorschlag, den ich glaube ich, auch gut hörbar halte aus den Positionen, die wir jetzt ja ganz gut zusammengetragen haben.
Also es freut mich insbesondere, dass ihr das Thema aufgegriffen habt, denn es fiel ja letztens mal als Schlagwort. Es ist mir tatsächlich ein Anliegen und ich vermisse es in der Diskussion. Das ist tatsächlich ein Punkt. Wir diskutieren hier jetzt wieder über die Herabsetzung und Einschränkung der Prognosefristen und Antragsfrist hin und her und das rauf und runter. Ich verstehe nicht, warum wir nicht über genau diese Dinge auch diskutieren. Das ist tatsächlich was ich vermisse. Und ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist das kulturell, wir weichen dem Thema gerne aus, ein bisschen auf einem, wie ich auch sagen würde, für mich zu einseitigen Klischee-Denken über das, was Gesellschafter sind und machen und wie sie sich solchen Situationen stellen. Und ich meine, wir haben noch nicht mal das Starock richtig live bekommen. Da sollten wir nicht gleich Angst haben, dass es von sanierungsfeindlichen Gesellschaftern torpediert wird. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen an der Stelle weniger sorgenvoll und würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr nochmal in die Richtung denken, es Gesellschaftern einfach leichter zu machen, sich für ihre deutschen Beteiligungen mit frischem Geld zu engagieren.
Also ich glaube, wir können dann heute auf alle Fälle was zur Diskussion beitragen. Wir wissen, dass wir auch beim BMJ gehört werden, aus gesicherter Quelle. Und ich denke, das wird noch das eine oder andere an Diskussionen und vielleicht auch dann an konkreten Vorschlägen nach sich ziehen.
Ja. Wunderbar, herzlichen Dank auch euch beiden.
Ja, sehr gerne.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der wir uns mit der Perspektive des Gesellschafters in verschiedenen Krisenszenarien und der Frage beschäftigt haben, wie ein sinnvoller Anreiz für den Gesellschafter geschaffen werden kann, sich früher und effektiver an Sanierungsmaßnahmen zu beteiligen. Sabine, wir sagen vielen Dank für das spannende Gespräch, die interessanten Ideen und ja auch Vorschläge in die Richtung, wie es mal werden kann und vor allen Dingen auch für deine Sichtweise auf diese Dinge. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und wir wünschen Ihnen eine wunderbare Weihnachts- und Vorweihnachtszeit. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.